Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Nachdem in den letzten Wochen die Folgen ja in der Länge ein kleines bisschen eskaliert sind, heute wieder eine etwas kürzere Folge, keine National. Auch die Frauen haben nicht gespielt, die sind ja schon, oder ich sag mal, die Nationalspielerinnen sind ja auch schon alle im Trainingslager in Marcoussis. Auch bei den Herren ist das der Fall, aber dort scheint niemanden zu stören. Im Gegenteil hatten Jacques Lorenzetti, den Präsident von Racing, der das als eine der schöneren Seiten der Top 14 bezeichnet hat, wenn A, die Liga so ein kleines bisschen ausbalanciert wird und die Nachwuchsspieler ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Auch nächste Woche, wenn die Länderspiele schon losgehen, wird nochmal gespielt werden. Bis jetzt waren das zumindest keine außerordentlich guten Nachrichten für Julius Nostadt bei Castres. Auch dieses Wochenende, trotz der Abwesenheit von unter anderem Wilfried Hung-Patin, seiner Konkurrenz auf der ersten Reihe, hat er leider keine Spielzeit bekommen. Castres hat 23-22 gegen Brief gewonnen am Samstag. Castres, die das Spiel eigentlich weitestgehend im Griff hatten, lange Zeit, haben dann allerdings Brief nochmal wirklich viel zu nahe dran kommen lassen. Brief, nachdem sie letzte Woche oder die Woche davor in Brief so eingebrochen sind, haben sich diesmal wirklich nicht aufgegeben. Die Woche davor im Brief war es ja wirklich eng. Hätten fast, nachdem sie den Kick verpasst haben, um auf einen Punkt ranzukommen, haben sie ja dann in den letzten Minuten noch, sind sie dann wirklich eingebrochen und in den letzten 20 Minuten 5 Versuche kassiert. Dieses Wochenende haben sie sich gut zurückgekämpft. Defensivbonus ist vielleicht ein kleines bisschen zu wenig, aber damit können sie zufrieden sein. Vor allem die Defensive war wirklich stabil, wirklich solide. Gerade in den letzten Minuten, als es so aussah, als würde Castres ihnen noch den Defensivbonus nehmen können, haben sie nochmal wirklich stark verteidigt und dann eben auch diesen Defensivbonus wirklich stabil gehalten. Einziger Spieler, der nicht eingewechselt wurde, war Anso Hervé. Ihr Verbinder musste sich die ganze Zeit auf der Bank vergnügen, da ja der Brief nur 2 Verbinder hat und Tedo Abrasanice, ich hoffe, ich habe es halbwegs anständig ausgesprochen, ja, ab nächster Woche dann mit Georgien unterwegs ist, wäre er dann, falls er sich verletzt hätte, hätten sie dann ohne 10 für das Spiel gegen Racing dagestanden, entsprechend kam er leider nicht von der Bank. Er wird dafür in der Woche darauf für die französischen Barbarians gegen Tonga spielen, sein erster Vorgeschmack auf internationalen Rugby, eine der unterschätzteren Verbinder in Frankreich, sind auch sicherlich nicht so gut wie Antoine Marc und Jalibert, aber ich finde auch nicht schlechter als Carbonell zum Beispiel. Eine gute Chance für ihn, sich zu beweisen. Toulon gegen Biarritz. 13-9 ging es aus. Über das Spiel selbst gibt es gar nicht so viel zu sagen. Es waren schon, sagen wir mal, schwierige Wetterbedingungen. Der halbe Platz stand sehr tief unter Wasser. Es war kein schönes Spiel, war gar nicht möglich bei den klimatischen Bedingungen, die einige Spieler an diesem Wochenende etwas durcheinander gebracht haben. Aber gut, für Biarritz war es natürlich eine schöne Sache. Ein offeneres Spiel hätten sie wahrscheinlich, oder in einem offeneren Spiel hätten sie keinen Bonuspunkt geholt. Für Toulon ist das natürlich an sich zu wenig. Einen Sieg haben sie trotzdem geholt. Man darf in diesem Podcast wirklich nichts sagen. Kaum erzählt man irgendwas, passiert das Gegenteil. Letzte Woche hatte ich ja noch gesagt, dass Colasos Job wahrscheinlich nicht in Gefahr ist, weil es keinen Ersatz für ihn gibt oder weil sie keinen Ersatz gefunden haben. 2 Stunden nachdem der Podcast online war, wurde er dann entlassen. Habe ich super getimt, kann man echt nichts sagen. Sein Ersatz wurde auch schon vorgestellt. Letzte Woche Donnerstag. Franck Azema, die letzten 10 Jahre Trainer von Clermont, wird ab nächster Woche übernehmen. Besonders brisant, sein allererstes Spiel wird in Clermont sein. Das ist nicht nur deswegen brisant, weil er sein allererstes Spiel mit einem anderen Verein wieder bei seinem alten Verein ist, sondern auch, weil er noch nicht ganz geklärt ist, wie das jetzt rechtlich eigentlich aussieht, denn Clermont besteht ja darauf zu sagen, ja, Franck Azema steht technisch gesehen bei uns noch unter Vertrag. Sollte Toulon ihn haben wollen, müssten sie eine Entschädigung zahlen. Franck Azema und seine Anwälte sehen das natürlich anders. Eine Kommission der LNR des Ligaverbands ermittelt aktuell die Fakten und wird dann sicherlich entscheiden, aber es ist natürlich nochmal ein extra bisschen Brisanz für die Partie am kommenden Wochenende. Pau hat 18-9 gegen Stade Français gewonnen, auch eines der Spiele, die sehr von den klimatischen Bedingungen dominiert wurden. Die Serie von Stade Français ist damit natürlich vorerst gerissen. Wichtige Punkte für Pau und eine wirklich Weltklasse-Leistung von Zach Henry, der seine erste wirklich herausragende Leistung in der Top 14 zeigt. Pau haben aktuell wirklich 2 sehr gute Verbinder. Antoine Astoy, aktuell natürlich im Trainingslager der Nationalmannschaft, beziehungsweise wurde wieder zurückgeschickt, aber er ist definitiv ein Kandidat für die Nationalmannschaft. Kam dann von der Bank, aber Zach Henry hat erst auf der 10 und dann, als Astoy eingewechselt wurde, auf der 15 wirklich gezeigt, was für eine wichtige Verpflichtung er war. Ich war war ja ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Aber ich glaube, so kann man dann den Abgang von Astara Ende der Saison wirklich gut kompensieren. Perpignan hat 22-13 gegen La Rochelle gewonnen. Wichtiger Sieg im Abstiegskampf natürlich. Jetzt kann man natürlich sagen, dass USAP ganz anständig gespielt haben. Ne? Mindestens haben sie. Aber es war natürlich eine sehr katastrophale Leistung von La Rochelle. Fast jedes vierte Tackle, 22% der Tackles wurden verpasst. Fast jedes vierte Tackle hat nicht geklappt. Das ist natürlich so, kannst du kein Spiel gewinnen. Die Gasse, Gedränge, nichts hat funktioniert. So kann man natürlich kein Spiel gewinnen. Perpignan haben das souverän runtergespielt. Wichtiger Sieg im Abstiegskampf, vor allem auch für die Moral gegen die immerhin den amtierenden französischen und europäischen Vizemeister, der sicherlich nicht ganz so gut in Form ist, wie man jetzt von der letzten Saison kennt, aber nichtsdestotrotz. Man ist zwar immer noch Tabellenletzter, aber punktgleich mit Biarritz und nur 2 Punkte hinter Stade Français und Toulon. Da kann man dann schon mal ganz zufrieden sein, denke ich. Aber ja, für La Rochelle war das eine ganz schlechte Partie, nachdem man sich in den letzten Wochen ja wirklich gefangen hat, wirklich gute Leistung gezeigt hat, war das jetzt schon eine etwas enttäuschende Leistung, sagen wir es mal so. Also das war schon ganz schlecht. Zumal La Rochelle ja ein paar Spieler an die Nationalmannschaft verloren haben, aber sicherlich nicht so geschwächt sind, wie es viele andere sind, wo nicht geschwächt. Damien Joly hat herausragend gespielt, ehemalige französische Nationalspieler natürlich und französischer Meister damals mit Perpignan und mit Clermont und natürlich ehemaliger Kapitän der französischen Nationalmannschaft. 18 Tackles, es war schon keine schlechte Leistung, fast so viele wie La Rochelle, wenn man böse sein möchte. Weltklasse-Leistung von ihm, man hat ja so in den letzten Jahren im letzten Jahr so ein bisschen gedacht, dafür, dass ein Spieler von seinem Status letztes Jahr in der Pro D2 hatte, dann nicht mehr ganz so das Niveau gezeigt, das man von ihm gekannt hat, aber so langsam hat er jetzt wirklich seine Rolle als Kapitän und Anführer wirklich wieder gut ausgefüllt und diesen Kampfgeist, den die katalanische Mannschaft normalerweise ausmacht, wirklich wieder repräsentativ gezeigt. Sagen wir es mal so. Montpellier gegen Lyon, 30-8 ist es ausgegangen, auch ein Spiel, das sehr von den klimatischen Bedingungen gestört war. Lima Sopoanga mit seinem dritten Spiel, in seinem ersten Spiel gegen Toulouse, hat er ja 4 Minuten gespielt, dann letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche, vorletzten Spieltag gegen Stade Français, ist er dann von der Bank gekommen und hat eine halbe Stunde gespielt. Dieses Wochenende, oder letztes Wochenende, wenn man es formulieren möchte, hat er schon 50 Minuten gespielt. Man möchte ihn langsam eingewöhnen, hat auch gestartet. Ja, das ist ein Lernprozess, das hat man gesehen. Das war kein gutes Spiel von ihm. Besonders im Hinterkopf bleibt natürlich diese absurde Situation, wie er im eigenen Mahlfeld steht, um von der 9 den Clearance-Kick oder den Pass für den Clearance-Kick zu bekommen, ihn nach vorne fallen lässt und Kobus Reinach dann die Situation eiskalt ausnutzt, um abzulegen. Das war schon absurd schlecht, nachdem er gegen Stade Français auch schon zu lang für den Kick gebraucht hat. Und es ist ein Lernprozess. Natürlich, er bekommt vom Trainerstab Zeit zu lernen. Pierre Mignoni hat ihn da sehr in Schutz genommen. Es ist ein Lernprozess. Aber das war schon, ich meine, wir reden hier immerhin von einem Mann, der 13 Mal für die All Blacks gespielt hat. Zwischenzeitlich weitestgehend als der beste Spielmacher in Neuseeland angesehen wurde. Da muss schon, also solche Fehler sollten einem schon nicht passieren. Und es ist ja wirklich nicht der Einzige. Also es waren ja in der Partie, ja, so einige Sachen, wo man dachte, das war schon nicht doll. Dafür, dass er der große Star-Rekrut von Lyon diese Saison war, da müsste mehr kommen. Für Montpellier das erste Mal seit langem 2 Siege in Folge, nachdem sie ja die Woche davor bei Racine das ihr bestes Spiel seit langem gezeigt haben, war das jetzt nochmal eine schöne Bestätigung, dass der Verein es tatsächlich kann, dass die Mannschaft es kann. Man darf auch gespannt sein, wie es weitergeht. André Pollard wird ja Ende der Saison gehen. Man möchte dafür George Ford verpflichten. Ob dann das Duo George Ford, Paolo Garbisi tatsächlich funktioniert, keine Ahnung. Die beiden nebeneinander hat bis jetzt für Montpellier ganz gut funktioniert. Zweimal haben sie es probiert, zweimal hat es gut geklappt. Garbisi natürlich aktuell im Trainingslager der italienischen Nationalmannschaft. André Pollard bei den Springboks. Aber insgesamt war das schon eine sehr solide Leistung in sehr schwierigen Bedingungen. Bordeaux hat 25-9 gegen Clermont gewonnen. Muss man wenig zu sagen. In der 76. Minute hat sich Bordeaux noch den Offensivbonus gesichert. Das Spiel hätte aber deutlicher ausgehen können. Ohne Jalibert vor allem. Das war ja mal, ist ja so ein bisschen meine Frage gewesen immer wieder. Wie sieht's aus, wenn er nicht da ist, wenn er verletzt ist, wenn er bei der Nationalmannschaft ist? ist. Sie haben wieder Suetini, mein Samoanisch ist immer noch sehr schlecht, auf der 10 gestartet, der eigentlich ein Center ist. Sie haben es letzte Saison schon ein paar Mal gemacht und es sah immer so ein bisschen mittelmäßig aus, muss man sagen. Und in der zweiten Hälfte kam dann Tranduc, der eine wirklich sein erstes gutes Spiel seit, was weiß ich, wie vielen Jahren gemacht hat. Das sah sehr anständig aus. Also ich glaube, das war jetzt das beste Spiel, das er gemacht hat, seit er Montpellier verlassen hat damals. Kann man echt nichts sagen, das war schon sehr solide. Für Clermont ist es natürlich sehr enttäuschend. Ja, es fehlen ein, zwei Schlüsselspieler, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre sonst niemand da gewesen aus der Erstbesetzung. Die waren schon gut besetzt. Die war ja letzte Saison auch in der Richtung, auch in Bordeaux, das Viertelfinale, das Barrage-Spiel, das ja auch Bordeaux relativ eindeutig gewonnen hat. Daran hat sich nichts geändert. Clermont ist ja schon in Bordeaux immer mal wieder recht untergegangen. Ich glaube, dieses eine Spiel vor ein paar Jahren, wo sie sogar 41-10 oder so verloren haben. Das ist auch ein Stadion, das ihnen nicht liegt. Ansonsten war das natürlich mit 26.000 oder mit knapp 27.000 Zuschauern das zweitbestbesetzte oder zweitbestbesuchte Spiel des Wochenendes. Racing haben das tatsächlich getoppt. Fast 30.000 Menschen waren da gegen Toulouse am Sonntagabend. Das erste Mal, dass das Stadion für ein Ligaspiel von Racing ausverkauft war. Eine Premiere mit dicker Halloween-Party hinterher. Ich bin ja immer wieder beeindruckt, wie Racing diese Spieltage managen. Das sieht schon sehr gut aus mit ihrer Partytribüne, mit ihrer Studententribüne, was sie da alles machen, wie die Leute dazu bringen, Geld auszugeben und Geld für Alkohol auszugeben. Das sieht schon echt gut aus mit Bierpong, mit allem drum und dran und hinterher immer diese großen Partys auf dem Spielfeld. Das sieht schon ziemlich witzig aus, muss ich sagen. Also sollte ich in näherer Zukunft oder naher Zukunft irgendwann mal in Paris sein, weiß ich, in welches Stadion ich gehen würde. 27-18 haben sie das Spiel gegen Toulouse gewonnen. Jetzt muss man natürlich in Fairness sagen, dass beide Mannschaften unglaublich ersatzgeschwächt waren. Bei Toulouse ist ja gefühlt der halbe Kader der Nationalmannschaft. Racing hat auch eine ganze Menge Spieler an Nationalmannschaften verloren und dazu natürlich dieses sehr gut gefüllte Lazarett. Aber ich denke trotzdem, jeder Sieg gegen Toulouse ist ein guter Sieg. Vor allem für eine Mannschaft, die insgesamt ja diese Saison noch nicht so ganz zusammengefunden hat, noch nicht so ganz das gezeigt hat, wozu sie in der Lage ist, wenn man vom ersten Spieltag mal absieht. Von daher können sie wirklich, wirklich zufrieden sein. War ein würdiges Abschlussspiel am Sonntagabend. Vor Toulouse dann nächste Woche gegen Perpignan spielt, wo man denkt, okay, das sollten sie auch mit der Zweitbesetzung eigentlich souverän meistern können. Aber das haben wir letztes Jahr auch gesehen, dass sie so ein Spiel schon gegen Bayern verloren haben, die ja zu dem Zeitpunkt schon eigentlich die reguläre Saison abgeschrieben hatten und um sich auf die Relegation zu konzentrieren. Und Racing müssen nach Brief, glaube ich, was dann schon ein deutlich schwereres Spiel sein wird. Brief zu Hause ist dann schon eine deutlich härtere Nuss. Kommen wir zur Pro D2. Dort hat Mont-de-Marsan am Donnerstagabend relativ eindeutig gegen Nevers gewonnen. 41-20 mit Offensivbonus. Wieder das, nachdem sie ja gegen Montauban die Woche davor noch ohne Versuch geblieben sind, wieder das, was man von ihnen kennt. Schöner offensiver Rugby. Damit sichern sie dann auch die Tabellenführung weiter. Muss man, glaube ich, nicht so sagen. Ich weiß nicht, ob das erwartete Ergebnis war. Ich glaube, man hat von Nevers schon etwas mehr erwartet oder mehr erhofft. Aber insgesamt keine Überraschung. Dieses Ergebnis war so erwartet. Kann man so stehen lassen. Oyonnax hat überraschend eindeutig 42-12 gegen Béziers gewonnen. Einmal herausstellen möchte ich das 200. Spiel für Oyonnax von Valentin Urzace, der große rumänische Lok von Oyonnax. Möchte ich eigentlich nur hervorstellen, weil ich es witzig finde, dass der Name anscheinend auf Rumänisch Bär heißt und ich finde das unglaublich treffend. Für Béziers natürlich vor diesem Wochenende, vor Freitag, das Spiel, auf das wir als Fans seit viel zu langer Zeit gewartet haben, das Derby de la Méditerranée gegen Narbonne, ist das natürlich eine kleine Delle im Selbstbewusstsein. Andererseits, Narbonne hat auch, oder Selbstbewusstsein von Narbonne wurde auch ordentlich eingedellt. Trotzdem muss man das als Oyonnax erstmal so souverän runterspielen. Insgesamt ist das Ergebnis nicht überraschend, aber in der Höhe weiß ich nicht, ob ich es erwartet hätte. Offensivbonus, 5-Punkte-Sieg, damit kann Oyonnax zufrieden sein. Für Béziers, dass sie diesen wirklich guten Saisonstart nicht ewig halten oder würden durchführen können, damit war auch zu rechnen. Narbonne, wie gesagt, auch ein wenig eingedellt. 19:35 haben sie zu Hause gegen Bayonne verloren. Also haben sie sich ein bisschen besser geschlagen als Béziers. An sich nichts Überraschendes. Auch mit der roten Karte für JJ Taulagny. Etwas selber ins eigene Bein geschossen. Aber dass Bayonne dieses Spiel hochgewinnt, war relativ klar. Ich denke, da ist niemand überrascht. Und jetzt ist es wichtig, sich diese Woche aufs Derby zu konzentrieren. Es wird in Bizy gespielt. Da hat Narbonne in den letzten Derbys immer mal wieder gewonnen. Hoffen wir oder hoffe ich, dass das sich das jetzt auch dieses Jahr wiederholt. Wenn die Spiele gegen Bizy die letzten beiden Spiele sind, die sie dieses Jahr gewinnen, dann bin ich als Fan zufrieden. Aber wie man in Frankreich so schön sagt, un derby se joue pas, ça se gagne. Ein Derby wird nicht gespielt, sondern gewonnen. Wanten hat 20-13 gegen Bourg-en-Bresse gespielt. Gewonnen und gespielt natürlich auch. Der einzige deutsche Nationalspieler, der an diesem Wochenende in Frankreich in Aktion war, Chris Hesenbeck, wurde in der 55. Minute ausgewechselt, hat vorher 10 Punkte dabei gesteuert. Nicht der souveränste Sieg, aber Sieg. Ich glaube, damit kann man das dann abhaken. Bourg-en-Bresse ohne Punkt, ohne Defensivbonus. Für sie enttäuschend. Insgesamt keine Überraschung. Wann hat damit die Abstiegsränge verlassen? Sind auf Platz 13 vorgerückt. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. War wirklich überzeugend. War das jetzt noch nicht. Aurillac hat auf der anderen Seite überzeugt. 20-12 gegen Provence. Jetzt kommt natürlich so langsam der Zeitpunkt, wo sie allein klimatisch schon bei Heimspielen einen deutlich größeren Vorteil haben. Aber insgesamt ist es natürlich von Aurillacs Seite genau das, was man von ihnen kennt. Solide Defensive, eklig im Angriff, viele Kicks. Enttäuscht weiter, muss man sagen. Man hat mit der Übergangssaison gerechnet, aber das ist schon sehr schwach, muss ich sagen. Also schon sehr wenig, hat man schon deutlich mehr erwartet. Sie haben jetzt einen Joker verpflichtet nach der ewig langen Sperre oder nicht ansatzweise lang genugen Sperre für Ludovic Radoslavjevic. Wir erinnern uns wegen seiner rassistischen Ausfälle auf dem Platz. Ist er ja bis zum letzten Spieltag der regulären Saison gesperrt. Dafür hat man Michael Ruru verpflichtet, ehemaliger 7. Nationalspieler von Neuseeland. Wird dort also auf der 9 die Verstärkung sein. Carcassonne hat 15-11 gegen Agen gewonnen. Agen tatsächlich mit dem einzigen Versuch des Abends. Keine gute Leistung von beiden Mannschaften. Carcassonne hat wirklich nicht souverän gespielt, aber gewonnen, nachdem Agen ja nun endlich den ersten Sieg geholt haben. Also wäre vielleicht auch zu viel erwartet gewesen, jetzt zu sagen, okay, der Knoten ist geplatzt und jetzt wird nur noch gewonnen. Natürlich nicht. Aber das war schon ein Spiel, das man insgesamt schon etwas vergessen kann. Montauban hat 37-22 gegen Rouen gewonnen mit Offensivbonus. An sich das erwartete Ergebnis. Mit Offensivbonus, darüber werden sie sehr zufrieden sein. Muss man wenig zu sagen, glaube ich. Das war so erwartet. Rouen haben zwar diese Saison durchaus überzeugt, aber natürlich mit einem Aufstiegskandidaten wie Montauban kann man in den seltensten Fällen oder können sie in den seltensten Fällen dann mithalten. Aufstiegskandidat sind Montauban ein Aufstiegskandidat? Playoff-Kandidat. Grenoble haben 15-22 gegen Colomiers verloren zu Hause. Überraschend in vielerlei Hinsicht. Zum einen, weil ich tue Colomiers wirklich Unrecht, weil sie diese Saison natürlich sehr gut spielen. Aber irgendwo ist jeder Sieg von ihnen oder jeder Auswärtssieg von ihnen immer noch überraschend. Auf der anderen Seite ist es überraschend, weil Grenoble dieses Spiel wirklich dominiert haben. Ich meine, Colomiers hat in der ersten Halbzeit 19-0 geführt, ohne einmal in der 22 von Grenoble gewesen zu sein. Der Versuch, den sie gelegt haben in der zweiten Halbzeit, war auch ein Versuch aus dem Konter, aus der ersten Hand. Kein Phasenspiel. Ende der ersten Halbzeit waren sie zu 13 gegen 15. Dass Grenoble dieses Spiel nicht gewonnen hat, war schon peinlich fast. Also natürlich sind Colomiers eine gute Mannschaft. Ich mag ja dieses Konzept von unverdienten Siegen nicht, weil ich denke, wenn du gewinnst, hast es dir üblicherweise auch in welcher Form auch immer verdient. Aber wenn man das so formulieren möchte, wäre das eine dieser Sieg, wo man sagt, okay, das war jetzt echt unverdient. Das ist ein Spiel, das Grenoble verloren, nicht Colomiers gewonnen hat. Sie haben die Chancen genutzt, die ihnen gegeben wurden. Bitter für Grenoble. Bitter. Habe ich letzte Woche vergessen zu erwähnen. In Grenoble gab es eine kleine Premiere. Timothy Nagusa, der erste Rugby-Spieler, der seinen Vaterschaftsurlaub nimmt. Zwar nur einen Monat, aber trotzdem. War ja eine recht kontroverse Angelegenheit. Wird auch immer noch heiß diskutiert. Wie gesagt, der allererste Rugby-Spieler, der das in der Form überhaupt wahrnimmt, seinen rechtlich zugesicherten Vaterschaftsurlaub. Ein Fauxpas, wie viele sagen, finde ich überhaupt nicht. Ich finde das eigentlich sehr lobenswert. Aber naja, hatte ich letzte Woche vergessen zu erwähnen. Wollte jetzt mal dazu erwähnt haben. Ansonsten war es das schon von meiner Seite für diese Woche. Wie gesagt, waren ja nur Top 14 Pro Deux, die dieses Wochenende gespielt haben. Lasst mir auch gerne einen Kommentar oder eine Info da, ob ich die Nationalmannschaft oder die Spiele der Nationalmannschaft kenne. Die Französinnen spielen ja auch gegen, spielen sie diese Woche? Ich glaube, die spielen dieses Wochenende gegen Südafrika in Wann. Ob ich die beiden Spiele mit erwähnen soll oder ob ich mit über die beiden Spiele reden soll. Das ist eigentlich nicht so, oder ich sag mal normalerweise nicht mein Thema. Lasst mir gerne in den Kommentaren da, ob euch das sehr interessiert. Dann würde ich das nämlich mit reinnehmen. Ansonsten denke ich, da gibt es da andere Kanäle, die das deutlich kompetenter machen als ich. Und dann kann ich mich auf die Vereine konzentrieren, die sonst, oder über auf den Vereinsrugby konzentrieren, der in der Form ja sonst nicht ganz so die breite mediale Öffentlichkeit findet in Deutschland, selbst für Rugby-Verhältnisse. Aber bis dahin wünsche ich eine schöne Woche. Lasst euch vom Regen nicht deprimieren und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.